Während dieser Ereignisse, die ihm vielleicht wirklich gefährlich werden konnten, promenierte Herr Fogg Frau Aouda am Arm durch die Straßen des englischen Viertels. Nach einigen Einkäufen kehrten sie ins Hotel zurück und speisten zu Abend. Anschließend zog Frau Aouda sich auf ihr Zimmer zurück und Herr Fogg vertiefte sich in seine Zeitungslektüre. Zur Schlafenszeit war Passepartout noch nicht zurück. Da Herr Fogg wusste, dass die Abfahrt des Schiffes nach Yokohama auf den nächsten Vormittag verlegt worden war, wunderte er sich nicht über Gebühr darüber. Als er am nächsten Morgen nach ihm läutete, erschien Passepartout nicht. Herr Fogg, dessen Gedanken niemand hätte erraten können, begnügte sich damit, seine Reisetasche zu nehmen, Frau Aouda informieren zu lassen und sich zum Quai zu begeben. Dort erfuhr Herr Fogg, dass der Dampfer bereits am Abend vorher ausgelaufen war. Er hatte damit gerechnet, sowohl das Schiff wie auch seinen Diener vorzufinden und sah sich nun gezwungen, auf beide zu verzichten. Doch wie immer war ihm nichts anzumerken und auf besorgte Fragen von Frau Aouda meinte er: "Ein Zwischenfall, Madame, weiter nichts." In diesem Augenblick näherte sich ihnen eine Gestalt, die sich als Inspektor Fix entpuppte. Er grüßte und fragte: "Mein Herr, waren nicht auch Sie Passagier auf der Rangoon, die gestern hier ankam?" "Das ist richtig", entgegnete Herr Fogg kühl. "Wollten Sie denn mit diesem Schiff fahren?" fragte der Inspektor. "Ja, ich auch. Aber sie ist früher abgefahren und kein Mensch wusste Bescheid. Und jetzt müssen wir 8 Tage warten." Und dann traf ihn fast der Schlag, als er Herrn Fogg sagen hörte: "Es wird wohl in Hongkong noch andere Schiffe geben." Damit begab er sich auf der Suche nach einem zur Abfahrt bereiten Schiff zu den Docks. Herr Fogg wurde von einem Seemann angesprochen. "Suchen Sie ein Schiff, gnädiger Herr." "Haben Sie eines, das sofort abfahren kann?" "Ja, ein Lotsenboot, das Beste auf der Reede. Möchten Sie einen Ausflug machen?" "Nein, eine Reise nach Yokohama. Ich habe gestern den Dampfer versäumt." "Es geht nicht, gnädiger Herr. Ich kann das Risiko weder für meine Männer noch für mich oder für Sie eingehen. Außerdem kämen wir nie rechtzeitig an. Dieses Schiff hat nicht mehr als 20 Tonnen und von Hongkong nach Yokohama sind es 1650 Meilen. 1600, sagte Herr Fogg. "Aber", meinte der Lotse dann, "vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Entweder in Südjapan in Nagasaki, 1100 Meilen, oder in Shanghai, das sind nur 800 Meilen. Und das hätte den Vorteil, dass man sich nicht zu weit von der chinesischen Küste entfernt." "Lotse", entgegnete Phileas Fogg, "ich muss in Yokohama das Schiff nach San Francisco erreichen und nicht in Nagasaki oder Shanghai." "Aber wieso denn? Es legt in Yokohama und Nagasaki an, aber sein Ausgangshafen ist Shanghai." "Und wann?" "Am 11. um 7 Uhr abends, also in 4 Tagen. Wenn der Wind aus Südost weht und das Meer ruhig ist, dann können wir es schaffen." "Wann können Sie losfahren?" "In 1 Stunde, Proviant an Bord und startklar." "Gut, sind Sie der Eigentümer?" "Ja, John Bunsby, Kapitän der Tankadere." Herr Fogg lud Herrn Fix ein, sich anzuschließen. Frau Aouda, die ihm versichert hatte, sich an seiner Seite vor gar nichts zu fürchten, sorgte sich jedoch um Passepartout. Die beiden gingen zur Polizei, hinterließen eine Beschreibung des Vermissten und eine beachtliche Summe, damit er in die Heimat zurückkehren könne. Die Tankadere war ein blitzblanker Schoner, der fast an eine Yacht erinnerte und bei Segelregatten bereits einige Preise gewonnen hatte. Ihre Mannschaft bestand aus John Bunsby und 4 weiteren Männern. Zu dieser Jahreszeit und in dieser Nussschale bedeutete eine Seereise von 800 Meilen ein ziemlich riskantes Abenteuer. Das chinesische Meer ist unberechenbar und tückisch, und das besonders während der Tag- und Nachtgleiche, der Zeit, an der an allen Orten der Welt Tag und Nacht gleich lang sind. Am 4. Morgen, es war der 11. November, teilte John Bunsby mit, dass Shanghai noch 100 Meilen entfernt sei. 100 Meilen, und an diesem Abend mussten sie dort sein. Denn an diesem Abend legte das Schiff nach Yokohama ab. Zu Mittag waren es noch 45 Meilen. Um 7 Uhr abends waren es noch 3 Meilen, als ein langes Tuten und eine dicke schwarze Rauchfahne über dem Wasser davon kündeten, dass der Dampfer nach Yokohama, den Shanghaier Hafen, pünktlich verlassen hatte. Der Lotse fluchte furchtbar und riss verzweifelt das Steuer herum. "Signale", sagte Phileas Fogg. Am Vorderdeck befand sich eine kleine bronzene Kanone, mit der bei Nebel Leuchtsignale abgeschossen wurden. Als der Lotse sie mit glühender Kohle anfeuern wollte, sagte Herr Fogg, Halbmastflaggen. Das ist ein Notsignal und man konnte hoffen, dass das amerikanische Schiff darauf reagieren würde. Feuer, sagte Herr Fogg, und der Schuss aus der kleinen bronzenen Kanone knallte in die Luft. Am 7. November war die Carnatic abends um 6:30 von Hongkong ausgelaufen und fuhr jetzt volle Kraft voraus nach Japan. Bis auf 2 Kabinen waren alle belegt. Am folgenden Morgen entdeckte die Mannschaft auf dem Vorderschiff einen schlotternden Passagier mit stierem Blick, der aus dem Zwischendeck gestolpert kam und sich auf die Abdeckung einer Luke fallen ließ. Es war Passepartout. Was hatte sich zugetragen? Kurz nachdem Fix gegangen war, hatte man in der Tabagie am Hafen von Hongkong den tiefschlafenden Burschen zu den anderen Schläfern auf das Feldbett gelegt. Doch Passepartout, den eine fixe Idee bis in seine Albträume hinein verfolgte, kam 3 Stunden später wieder zu sich und kämpfte gegen seine Benommenheit an. Der Gedanke an eine unerfüllte Pflicht hatte ihn aufgeschreckt. Er taumelte hoch, fiel hin, stand wieder auf, tastete sich an den Wänden entlang, wankte nach draußen und rief, von seinem Instinkt getrieben, immer wieder wie in Trance das Wort Carnatic, Carnatic. Er erreichte das Schiff und taumelte in dem Moment an Bord, als die Taue losgemacht wurden. Einige Matrosen, für die dieser Anblick nichts Ungewöhnliches war, erbarmten sich seiner und brachten ihn in eine Kabine im Zwischendeck. Und als er am nächsten Morgen erwachte, war er bereits 150 Meilen von China entfernt. In vollen Zügen atmete er die frische Seeluft ein und versuchte, seine Gedanken zu sammeln, was ihm nur mit einiger Mühe gelang. Doch dann fiel ihm alles wieder ein. Sternhagelvoll war er gewesen. Was würde bloß Herr Fogg dazu sagen? Nun gut, aber er hatte das Schiff noch erwischt und das war schließlich die Hauptsache. Und was Fix betraf, so hoffte er, ihn endgültig los zu sein. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf.
»Ich bin doch auf der Carnatic, oder?«
rief er.
»Ja. Auf dem Weg nach Yokohama?«
»Selbstverständlich.« Passepartout ließ sich in einen Sessel fallen. Und dann ging ihm ein Licht auf. Das Schiff war ja früher abgefahren. Er hätte seinem Herrn Bescheid sagen müssen, und das hatte er nicht getan. Und jetzt hatte Herr Fogg seine Wette verloren, war finanziell ruiniert und vielleicht sogar im Gefängnis. Wenn er jemals diesen Fix in die Hände bekäme. Er überwand seine Niedergeschlagenheit und am 13. November fuhr die Carnatic in den Hafen von Yokohama ein. Yokohama ist ein wichtiger Hafen, in dem sämtliche Post- und Passagierschiffe anlegen, die zwischen Nordamerika, China, Japan und Malaysia verkehren. Er liegt in der Bucht von Yedo, dem heutigen Tokio, der zweiten Hauptstadt Japans, in der früher die Shogune herrschten. Ohne Begeisterung ging Passepartout an Land, ließ sich vom Zufall lenken und begab sich auf gut Glück in die Stadt, um sich nach einer Gelegenheit umzusehen, zu Geld zu kommen. Plötzlich fiel sein Blick auf ein riesiges Plakat, das von einem Clown spazieren getragen wurde. William Betulkas, japanischer Akrobaten. Letzte Vorstellungen der Langnasen vor ihrer Abreise nach Amerika. Anrufung ihres Gottes Tingu. Riesensensation. Amerika. Passepartout folgte dem Plakatträger, der in die japanische Stadt ging. Eine Viertelstunde später stand er vor einem mit Wimpeln verzierten, ziemlich geräumigen Haus, dessen Außenwände die bunte, unperspektivische Darstellung einer Gauklertruppe schmückten. Passepartout trat ein und fragte nach Herrn Betulka. Herr Betulka erschien persönlich. »Was wünschen Sie?« fragte er Passepartout, den er zunächst für einen Einheimischen hielt. »Brauchen Sie vielleicht noch einen Schausteller?«
»Nun ja, Sie sind Franzose?«
»Jawohl.
Ein waschechter Pariser?«
»Dann können Sie also Fratzen schneiden. Meine Güte!« entgegnete Passepartout, den es ärgerte, dass er sich seiner Nationalität wegen eine solche Frage gefallen lassen musste.
»Natürlich können wir das!« Aber auch nicht besser als die Amerikaner.
Stimmt, ich brauche einen Clown, verstehen Sie? In Frankreich lacht man über fremde Possenreißer und in der Fremde über die Französischen. Passepartout wurde engagiert. Als Mädchen für alles, was ihm einerseits zwar nicht besonders schmeichelte, ihn andererseits aber nach San Francisco bringen würde. Die mit großem Getöse angekündigte Vorstellung sollte um 3 Uhr beginnen. Passepartout hatte natürlich keine Rolle einstudieren können. Deshalb erhielt er die Aufgabe, für die Menschentraube der Langnasen des Gottes Tingu den Sockel zu bilden. Diese Darbietung war die Hauptattraktion und bildete den Schluss der gesamten Vorstellung. Die Vorstellung verlief so, wie es solche Vorstellungen zu tun pflegen, wobei man allerdings zugeben muss, dass die Japaner die besten Seiltänzer und Jongleure der Welt sind. Die Hauptattraktion waren jene Langnasen, Artisten, die in Europa nicht ihresgleichen hatten. Diese Nasen waren nichts weiter als Bambusrohre von 6, 7 oder 10 Fuß Länge, wobei ein Fuß ungefähr 30 Zentimeter misst. Sie waren gerade oder krumm, glatt oder knotig und saßen fest im Gesicht der Akrobaten, von denen ungefähr ein Dutzend auf dem Rücken lag, während die anderen auf diesen Nasen balancierten und die unglaublichsten Kunststücke aufführten. Die Schlussdarbietung bestand aus einer menschlichen Pyramide von ungefähr 50 Langnasen, die sich nicht auf den Schultern der Artisten, sondern auf ihren Nasen aufbaute. Am Fuß dieser Pyramide standen 2 kräftige Männer, und nachdem einer von ihnen die Truppe verlassen hatte, wurde Passepartout als sein Ersatz aufgestellt. Die Pyramide baute sich auf, das Orchester spielte immer lauter, der Applaus toste, und dann fiel alles zusammen wie ein Kartenhaus. Ganz abrupt hatte Passepartout seinen Posten verlassen, war über die Rampe gesprungen, zur rechten Galerie gerannt und vor einem der Zuschauer auf die Knie gestürzt. »Mein Herr! Mein Herr!« rief er immer wieder. »Sie? Ja, ich!« »Dann aber nichts wie aufs Schiff, mein Freund.« Herr Fogg, Frau Aouda und Passepartout liefen nach draußen. Dort erwartete sie ein wütender Betulka, den Herr Fogg mit einem Bündel Banknoten besänftigte. Um 6:30 betraten die Reisenden den Dampfer nach Amerika. Man kann sich denken, was sich vor Shanghai abgespielt hatte. Die Notsignale der Tankadere waren bemerkt worden und der Kapitän des Dampfers, der nach Japan fuhr, hatte Kurs auf den kleinen Schoner genommen. Herr Fogg hatte John Bunsby die vereinbarten 500 Pfund bezahlt und wenige Augenblicke später war er mit Frau Aouda an Bord des Schiffes nach Yokohama gestiegen. Es lief planmäßig am Morgen des 14. November ein und Herr Fogg, der fix einfach seiner Wege gehen ließ, hatte sich geradewegs zur Carnatic begeben und dort erfahren, dass Passepartout an Bord gewesen war. Phileas Fogg, der am gleichen Abend nach San Francisco weiterreisen musste, machte sich sofort auf die Suche nach seinem Diener. Er fragte, wenn auch vergeblich, im englischen und französischen Konsulat nach ihm, suchte ihn überall und glaubte schon, ihn nicht mehr zu finden, als der Zufall oder vielleicht eine Vorahnung ihn in die Schaubude des ehrenwerten Betulka führte. Es war Frau Aouda, die Passepartout diese ganze Geschichte erzählte, und dass sie in Begleitung eines Herrn Fix gereist seien. Bei der Erwähnung dieses Namens zuckte Passepartout mit keiner Wimper. Der Moment war noch nicht gekommen, um seinem Herrn zu berichten, was sich zwischen ihm und dem Inspektor zugetragen hatte. Also begnügte er sich damit, Herrn Fogg zu sagen, er sei in eine Opiumhöhle und dort an Opium geraten, wofür er sich entschuldigte. Das Schiff, das sie nach San Francisco bringen sollte und das nach dem gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten General Grant hieß, gehörte der Schifffahrtsgesellschaft Pacific Mail Steam. Es war ein Raddampfer von 2500 Tonnen, der eine hohe Geschwindigkeit erreichen konnte, bis zu 12 Meilen in der Stunde. Phileas Fogg hatte also Grund zu hoffen, nach 21 Tagen am 2. Dezember in San Francisco zu sein, am 11. in New York und am 20. in London, womit er einen Vorsprung auf den schicksalhaften 21. Dezember haben würde. Während der ganzen Überfahrt kam es zu keinem einzigen Zwischenfall. Der stille Ozean wurde seinem Namen gerecht. Auch Herr Fogg war sehr ruhig und seine junge Begleiterin empfand eine Zuneigung zu ihm, die nichts mehr mit Dankbarkeit zu tun hatte. Seine gelassene, großzügige Art beeindruckte sie mehr, als sie sich eingestand. Sie sorgte sich um den Erfolg der Reise und unterhielt sich oft mit Passepartout darüber, der durchaus zwischen den Zeilen zu lesen verstand. 9 Tage, nachdem er aus Yokohama abgereist war, hatte Phileas Fogg genau die Hälfte der Erde umrundet. Das Schiff passierte den 180. Meridian, auf dem sich bekanntlich das London entgegengesetzte Ende der Welt befindet. Tatsächlich. Und wenn man die Route berücksichtigte, hatte er aber bereits mehr als 2/3 und 52 Tage seiner Reise hinter sich gebracht, für deren Vollendung ihm jetzt noch 28 Tage blieben.